Ihr Lieben, wir befinden uns mit diesem Sonntag ex Audi, also ein gewaltiger Name wieder, mit diesem Sonntag ex Audi so genau zwischen Himmelfahrt unseres Herrn Jesus Christus und dem Pfingstfest, wo wir durch Gottes Wort der Ausgießung des Heiligen Geistes gedenken. Und bevor unser Herr zurückgegangen ist zum Vater im Himmel, da stand eine wichtige und sehr berechtigte Frage im Raume. Wie wird es denn weitergehen, wenn Jesus nicht mehr hier auf dieser Erde da ist? Und da lässt unser Herr keinen Zweifel daran, wie es denn wird weitergehen. Er sagt, im Wort und im Geist. Man kann es auch andersrum sagen, im Geist und im Wort bin ich in dieser Welt, bin ich, euer Herr Jesus, in der Gemeinde gegenwärtig. Das bezeugt uns zum Beispiel der Evangelist Lukas in seinem Evangelienbericht im Kapitel 10, wo er uns die Worte unseres Herrn mitteilt und wissen lässt, wenn Jesus sagt, wer euch hört, der hört mich und wer euch verachtet, der verachtet mich. Gottes Wort ist also für uns, für unseren christlichen Glauben, für uns als Christsein, für uns als Gotteskinder und überhaupt für jeden Menschen letztlich von fundamentaler Bedeutung. Was ist aber denn, wenn dieses Wort Gottes selten wird? Und darum geht es genau in dem Predigttext, der uns für diesen Tag vorgegeben ist, für diesen Sonntag ex Audi. Das seltene Wort. Wir wollen diesen Text lesen, ihr könnt es also mitverfolgen. Es wird gleich vorne erscheinen an der Leinwand aus dem 1. Samuelbuch im Kapitel 3, die Verse 1 bis 14. Und zu der Zeit, als der Knabe Samuel dem Herrn diente unter Eli, war des Herrn Wort selten und es gab kaum noch Offenbarung. Und es begab sich zur selben Zeit, dass Eli lag an seinem Ort und seine Augen hatten angefangen, schwach zu werden, so dass er nicht mehr sehen konnte. Die Lampe Gottes war noch nicht verlöschen und Samuel hatte sich gelegt im Heiligtum des Herrn, wo die Lade Gottes war. Und der Herr rief Samuel. Er aber antwortete und sagte, hier bin ich, siehe, hier bin ich, und lief zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, geh wieder hin und lege dich schlafen. Und er ging hin und legte sich schlafen. Und der Herr rief abermals, Samuel. Und Samuel stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Er aber sprach, ich habe dich nicht gerufen, mein Sohn. Geh wieder hin und lege dich schlafen. Aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und des Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Und der Herr rief Samuel wieder zum dritten Mal und er stand auf und ging zu Eli und sprach, siehe, hier bin ich, du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief und sprach zu ihm, geh wieder hin und lege dich schlafen und wenn du gerufen wirst, so sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Da kam der Herr und trat herzu und rief wie vorher, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Und der Herr sprach zu Samuel, siehe, ich werde etwas tun in Israel, wovon jedem, der es hören wird, beide Ohren gellen werden. An dem Tage will ich über Eli kommen lassen, was ich gegen sein Haus geredet habe. Ich will es anfangen und vollenden, denn ich hab's ihm angesagt, dass ich sein Haus für immer richten will, um der Schuld willen, die er wusste, dass er wusste, wie seine Söhne schändlich sich verhielten, und ihnen hat er nicht gewehrt. Darum habe ich dem Hause Eli geschworen, dass die Schuld des Hauses Eli nicht gesühnt werden solle, weder mit Schlachtopfern noch mit Speisopfern immer da. Dieses Wort segne der Herr an uns. Amen. Ihr Lieben, das seltene Wort, selten, ist mal so ein Stichwort, das wir gleich noch mit sehen. Einige Vorbemerkungen, Stichwort selten. Es ist nun freilich so, es gibt seltene Vögel. Im eigentlichen Sinne und auch im übertragenen Sinne. Im eigentlichen Sinne, bei uns war es so in der Winterszeit, wir haben einen ziemlich großen Futterplatz für die Vögel eingerichtet, den haben sie sich am Ende sogar noch selber rausgesucht. Wir sind drauf eingegangen. Und da haben wir mitunter Vögel gesehen, die kannten wir so gar nicht. Natürlich eine Meise, die kennen wir nicht schon, aber zum Beispiel eine Goldammer oder ein Kernbeißer oder auch die in Scharen auftretenden Bergfinken. Na, da muss man schon manchmal erst mal im gescheiten Buch nachgucken, was ist denn das nun jetzt für ein Vogel. Und was die seltenen Vögel im übertragenen Sinne anbetrifft, vielleicht hat mancher von euch das so ein bisschen mitverfolgt, da war doch Anfang Mai der Eurovision Song Contest, also so ähnlich ausgesprochen. Und da waren ja auch einige Künstler mit dabei, da möchte man auch schon fast sagen, da waren einige seltene Vögel dabei in ihrem Auftreten, in ihrem Aufzug, in ihren Klamotten und so. Also da sieht man dann schon auch seltene Vögel. Selten. Oder es gibt, um noch eines zu nennen, auch seltene Bilder. Vor geraumer Zeit, vor wenigen Tagen erst, ist da mal ein Bild versteigert worden in einem Auktionshaus von einem Maler aus Chemnitz für sage und schreibe mehrere Millionen Euro. Also ich brauche so ein Bild nicht und ich habe deshalb auch keins zu Hause und ich könnte es auch gar nicht bezahlen und sicherlich die meisten von euch ebenso wenig und wollten es vielleicht auch gar nicht haben. Also selten. Und mit den Worten, das seltene Wort, wie ist mit den Worten, da scheint es ja doch an manchen Stellen ein bisschen anders zu sein. Worte, Goethe hat einmal sagen lassen in seinem Faust, der Worte sind genug gewechselt, lasst mich nun endlich auch Taten sehen. Also genug Worte. Aber auch in der Schrift, in der Bibel, finden wir das alttestamentlich etwa im Sprüchebuch im Kapitel 10, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Könnte man natürlich auch einiges dazu sagen, aber es reicht schon mal, wo viele Worte sind. Und wenn dann Worte noch zur Schrift werden, zu Büchern werden, dann ist auch noch mal eine Menge an Worten zu finden. Damals wahrscheinlich schon, denn es heißt in Prediger 12, des Büchermachens ist kein Ende. Und ich habe so fast den Eindruck, in unseren Tagen ist es noch viel mehr ausgeprägt. Da werden wie viele Bücher geschrieben, gute Bücher, aber auch manche, wo man sich sagt, wenn das nicht geschrieben worden wäre, das Buch, hätte sicherlich nichts gefehlt. Naja, wie das auch sei, Worte. Aber es geht hier ja in diesem Gotteswort, wie überhaupt im Worte Gottes, nicht um Worte, sondern es geht um ein ganz spezielles Wort, nämlich das Wort. Das Wort des Herrn. Und dieses Wort des Herrn ist die Anrede des Bundesgottes Israel an sein Volk Israel zunächst einmal, aber darüber hinaus natürlich zu uns Menschen insgesamt. Und von drei Gedanken, die wir hier aufgreifen wollen anhand unseres Textes, mal ein erster Gedanke, nämlich die Bestandsaufnahme, eine Bestandsaufnahme, die begegnet uns im ersten Vers unseres verlesenen Textes. Da wird uns also gesagt, es geht um den Samuel, der Samuel. Er ist noch recht jung, der Samuel, als er mit dem Eli im Hause Gottes, im Tempel, da dem Herrn dient. Und die Bibelkenner unter uns, die wissen das auch, dass das ja mit dem Samuel so auch eine gewisse interessante Vorgeschichte hat. Nämlich, dass da zunächst einmal seine Mutter Hannah keine Kinder bekommen hat, die andere Nebenbuhlerin von Elkana, dem Vater von Samuel, die hatte Kinder, wäre auch nochmal ein Thema mit den zwei Frauen, aber das ist heute nicht unser Thema, darüber geht es nicht zu reden. Aber die Hannah hat darunter gelitten, weil es auch als eine Strafe Gottes verstanden wurde, keine Kinder zu haben. Sie betet zum Herrn, sie schüttet ihr Herz aus. Der Eli denkt, die ist ein bisschen betrunken, aber sie hat ihr Herz ausgeschüttet und dann wird ihr der Samuel geschenkt. Und sie hatte es schon gelobt, wenn ich ein Kind bekomme, und es ist ein Knabe, der soll dir, mein Gott, gehören, der soll in deinem Dienste stehen. Und als sie diesen Knaben Samuel entwöhnt hat, so hieß das damals, entwöhnt, bringt sie ihn in den Tempel. Entwöhnt, das war für die alten Israeliten eine Zeit von ungefähr 3 Jahren. Die Kinder wurden, also kann man sich heute gar nicht mehr so recht vorstellen, wurden 3 Jahre gestillt, so ging das meistens, und dann war die Zeit der Entwöhnung, die manchmal auch regelrecht mit einem Fest begangen wurde, diese Zeit der Entwöhnung. Da wird der Samuel von seiner Mutter in den Tempel gebracht. Nebenbei gesagt, möchte ich allzu gerne mal wissen, aber auch das ist nicht unser Thema, ich sage es aber trotzdem mal, wie es der Mutter Hannah zumute gewesen ist, wo sie den kleinen Steppel dort im Tempel abgegeben hat. Ich bin keine Mutter, ich werde auch nie eine Mutter werden. Nicht meine Großmutter, das ist meine Frau. Aber heute muss man ja vorsichtig sein, ne? Das muss man alles sehr betont sagen. Wie mag es ihr zumute gewesen sein, den kleinen Samuel dort abzugeben? Jedenfalls, er ist dort, der Samuel, in dem Tempel. Und eben dieses Wort des Herrn, es war ja der besondere Vorzug des erwählten Volkes Israel, des berufenen Volkes Israel, das Wort Gottes zu besitzen. Also dieses Wort der Offenbarung des lebendigen Gottes zu haben. Der Apostel Paulus schreibt mal im Römerbrief davon, was hat denn eigentlich Israel im Vergleich zu den anderen Völkern auf der Welt für einen Vorzug? Hat es überhaupt einen Vorzug? Und da sagt Paulus, also was die Schuldfrage anbetrifft, hat Israel gegenüber der übrigen Menschheit keinen Vorzug. Die einen wie die anderen, zwar auf unterschiedliche Weise, aber die einen wie die anderen sind schuldig. Aber auf der anderen Seite hat Israel dennoch einen ganz gewaltigen Vorzug, und das ist der Vorzug, dass nämlich genau diesem Volk das Wort Gottes anvertraut ist. Römer 3, ihnen ist anvertraut, was Gott geredet hat. Das ist also das Besondere, und das gilt auch heute noch über dem Israel, freilich noch weitestgehend dem Fleische nach, aber Gottes Wort gereut ihn nie. Auch diese großen Verheißungen stehen noch über Israel. Nun ist gerade dieses Wort also im Volke eigentlich das ganz besonders hervorzuhebende. Und auch nochmal, der Tempel ist das Gebäude, wo das Wort Gottes nochmal in einer besonderen Weise wohnen und vorhanden sein soll, da sein soll und auch verkündigt werden soll. Und gerade da heißt es, es ist ein seltenes Wort. Es war das Wort des Herrn selten und es gab kaum noch Offenbarung. Offenbarung, da ist wahrscheinlich daran zu denken, an die Zeit unter Mose, dem Gottesmann des Volkes Israel, auch von Gott berufen, um sein Volk zu führen, zu leiten, auch priesterlich für das Volk da zu sein. Es ist wohl daran zu denken, auch an die Richterzeit, als Gott zu seinem Volk gesprochen hat. Für heute muss man sehr vorsichtig sein, denn Gott hat manchmal und auf mancherlei Weise geredet zu den Vätern durch die Propheten, zuletzt aber durch den Sohn. Wir haben Gottes Wort in der Bibel in der Hand und wir sollten sehr vorsichtig sein, wenn es heißt, es gibt neue Offenbarungen. Damals war es aber noch eine aktuelle Zeit, heilsgeschichtlich eine ganz andere Zeit. Und da heißt es, und da ist das Wort Gottes selten. Naja, die Söhne Elis, die entartet waren, die eigentlich in das Priestergeschlecht hineingehörten, die haben schon noch ihren Gottesdienstbetrieb aufrechterhalten, aber wahrscheinlich hauptsächlich, weil die gerne Fleisch gegessen haben. Und die haben sich nicht nach den Richtlinien Gottes gerichtet, sondern die haben sich gar mächtig bedient und sind auch deshalb schuldig geworden. Also es mag wohl so sein, dass das Wort Gottes nicht ganz verstimmt ist, aber es ist selten geworden. Das seltene Wort Gottes, das ist der Bestand in der damaligen Zeit. Es ist eine ernüchternde, eine tragische Bestandaufnahme, dass unter denen, die zu Gott gehören und die Gott betraut hat mit seinem Wort, dass dieses wunderbare Wort selten geworden ist. Und wir dürfen und müssen wohl auch fragen, und wie ist das nun heute bei uns mit dem Worte Gottes? Also ich gehe mal davon aus, dass es an Bibeln in unseren Tagen, zumindest hier in unseren Breiten, nicht mangelt. Es gibt verschiedene Bibelübersetzungen, es gibt Bibelübertragungen und es werden wohl die meisten, die allermeisten von uns, mindestens eine Bibel zu Hause in ihrem Regal stehen haben. Das war nicht zu allen Zeiten so, es ist schon ganz anders gewesen. Aber heute, ich bin nach wie vor ein Freund der Luther-Bibel, allerdings der 84er Revision. Die letzte Revision, da habe ich eher meine Bedenken. Da hat der Feminismus schon auch seine Spuren hinterlassen. Aber es gibt die Schlachter-Übersetzung, Eugen Schlachter. Es gibt die Konkordante-Übersetzung. Es gibt die Bruns-Bibel, eine Übertragung freilich. Und dennoch mag ich sie sehr. Es gibt die Elberfelder-Bibel und so weiter und so fort. Menschen außerhalb der Gemeinde, für die spielt häufig das Wort Gottes eine sehr geringe Rolle. Die interessieren sich für ganz andere Dinge. Vielleicht ist auch jemand unter uns, der sich sagt, naja, das ist bei mir eigentlich auch so ähnlich. Ich habe mich heute eher hierher verirrt. Ist eher selten, weil man sich da eher dafür interessiert, was kostet denn nur im Moment der Butter? Nur im Moment ist es ja relativ günstig. Ich sage ja nichts gegen die Butter. Ich schmier selber Butter auf mein Brudel. Oder sie interessieren sich für Reisen und Wohnwagen, wo man den nächsten Urlaub machen kann. Ist ja auch gut. Aber wenn das alles ist, ihr Lieben, dann ist es schon fraglich. Also außerhalb das Wort Gottes selten. Und wie ist es denn innergemeindlich? Heute sagt man dazu auch gerne, wie ist es denn bei den Insidern? Wisst ihr, da stellt man ja doch leider ab und zu, manchmal sogar oft fest, wie sich da manche das regelrecht zum Hobby gemacht haben, das Wort Gottes zu zerpflücken, es zu entstellen, es menschlicher Zensur zu unterwerfen, ob man dann das glauben kann, was dort steht, oder ob das eher was gewesen ist, eine Mythologie von früher und für heute nicht mehr aktuell. Ob denn das mit der Auferstehung Jesu wirklich so war, ob man das Wort Urahu wirklich so nehmen soll, wie es da steht, und Blepo, die beiden so gegeneinander ausspielen im Grundtext. Also Auferstehung, oder ist Jesus nur in der Botschaft der Gemeinde auferstanden, im Charisma der Gemeinde auferstanden? Oder die Weihnachtsgeschichte, mehr eine Legendenbildung? Und sollte Gott wirklich in 7 Tagen die Welt geschaffen haben? Wisst ihr, und so wird Gottes Wort zerpflückt. Und das ist nicht nur kurios, sondern das ist regelrecht tragisch. Wir haben Gottes Wort und wir machen uns daran, dieses Wort lächerlich zu machen, es zu verunstalten. Mit der Bibel in der Hand kann das Wort Gottes unter uns selten sein. Und wir sollten uns zumindest ab und zu mal daran erinnern, dass gerade auch mit den Reformatoren Martin Luther, Johannes Calvin, Huldrych Zwingli und andere dazu, in Verbindung auch mit dem Buchdruck Johann Gutenberg, dass die Bibel unter das Volk gebracht worden ist. Und dann später in pietistischer Zeit, wie nach Philipp Jakob Spener und August Hermann Franke, dann auch der Freiherr von Canstein erfasst worden ist von der Liebe und der Heiligung des Wortes Gottes und wie Bibelanstalten entstanden sind, dass Menschen zur Bibel gelangen, die Bibel lieb gewinnen können und die Bibel nicht selten ist in ihrem Leben. Also die seltene Bibel. Und doch, ihr Lieben, und es ist regelrecht fast wie ein Evangelium mitten im Alten Testament, wenn wir uns zweitens jetzt auch sagen dürfen, und trotzdem ruft Gott, und doch ruft Gott. Der junge Samuel im Tempel, er gehört ja an und für sich auch unter die Rubrik des Seltenen. Er hat kaum was von Gottes Wort gehört, wo soll er es denn auch herhaben? Und es ist für Samuel ein ausgesprochenes Erlebnis, wie es für jeden Menschen auch heute ein Erlebnis ist, wenn das Wort Gottes auf einmal so in unser Herz und Leben hineintrifft, dass wir merken, es ist ein einzigartiges Wort, es ist ein wunderbares Wort, es ist wirklich das Wort des Lebens, das Wort des Trostes, das Wort der Kraft, das Wort der Hoffnung. Und wieso hat der Samuel damals noch nicht gewusst? Auch deshalb, weil es heißt in unserem Abschnitt im Vers 7, aber Samuel hatte den Herrn noch nicht erkannt und das Herrn Wort war ihm noch nicht offenbart. Wie selten das ist, das Wort Gottes, merkt man auch daran, dass die Anrede Gottes für den Samuel erstmal ein unerklärbares Unding war. Das Einzige, wenn sein Name erklingt, Samuel. Die einzige Erklärung, die er zunächst einmal hat, das kann nur der Eli, sozusagen mein Chef gewesen sein, der mich gerufen hat. Das Ganze muss sich dreimal ereignen. Und der Eli, hier nicht bloß priesterlicher Chef, sondern auch sozusagen wie ein Seelsorger für den Samuel, er hat keinen anderen Rat als: Samuel, leg dich schlafen. Im Erzgebirgischen würde man sagen: leg dich nein in dein Bett. Leg dich schlafen. Wisst ihr, hier habe ich manchmal auch so meine Fragen, ob wir als Gemeinde des Herrn Jesus das auch vielleicht so sagen würden, Menschen um uns herum. Hauptsache, du engagierst dich im Klimaschutz. Das ist ungeheuer wichtig, Klimaschutz. Ansonsten das andere in der Bibel, das kannst du vergessen. Oder humanistisches Verhalten wird angemahnt. Ansonsten schlaf ruhig weiter, das andere ist alles nicht so wichtig. Dass es um die Hauptsache unseres Lebens geht, dass es um den Herrn Jesus Christus geht, dem gekreuzigten, auferstandenen und erhöhten Herrn, der in Wort und Geist gegenwärtig ist, das ist ja die Hauptsache. Und das andere kann sich allenfalls daraus ergeben. Und erst beim dritten Mal, da merkt der Eli, das muss von Gott herkommen. Es ist also sowohl für den Samuel, aber auch für den Eli zunächst mal eine Überforderung, das Wort Gottes recht einzuordnen, weil sie gar nicht mehr in der Übung sind mit dem Worte Gottes. Und dann erst dieser Rat: rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und doch ruft Gott, so hatten wir uns gesagt. Und doch ruft Gott mitten hinein in allen Schlaf, mitten hinein in allen scheinfrommen Tempelbetrieb, heute möchte man auch sagen Kirchen- und Gemeinschaftsbetrieb, redet und ruft Gott mitten hinein in allen Ungehorsam und in alle Untreue der Seinen. Wie auch Paulus schreibt in Römer 3, sollte ihre Untreue Gottes Treue aufheben, das sei ferne. Und doch ruft Gott, das ist ein Ausdruck, ein Zeichen seiner großen Treue. Er steht bei uns Menschen, er steht bei seinem Volk, er steht bei seiner Gemeinde und lässt sie nicht aus den Augen. Keinen Menschen auf dieser Welt lässt er aus den Augen. Und er vermag es zu wecken, zu erwecken aus dem Schlaf heraus. Und diese Erweckung, die beginnt am Hause Gottes. Wie auch das Gericht am Hause Gottes anfängt, wie uns im 1. Petrusbrief bezeugt wird im Kapitel 4, so beginnt Erweckung auch innerhalb der Mauern von Kirchen und Gemeinschaftshäusern und wo sonst auch immer. So singen wir es auch mal in einem Lied. Weck die tote Christenheit aus dem Schlaf der Sicherheit. Und da beginnt es bei Einzelnen, unscheinbar. Bei Einzelnen beginnt es, bei dem Samuel beginnt es. Es beginnt bei solchen, denen Gott sich selber groß macht in seinem Wort und wo er sein Wort im Leben von uns Menschen lebendig aufstrahlen lässt und uns neue des Heiles gewiss macht und neu auch des Heiles froh macht. Neutestamentlich würde es dann auch wohl heißen können, damit er selbst gerecht ist, Gott, und gerecht macht den, der da ist des Glaubens an Jesus. Dabei war Samuel ja nun ein Kind des Tempels und nicht viel anders allerdings war es auch bei dem gesegneten Völkerapostel Paulus, Saulus von Tarsus, der von sich selber sagt im Galaterbrief, und da ist Christus in mein Leben getreten, er hat sich offenbart in meinem Herzen, mir, der ich früher ein Lästerer und Verfolger und ein Frevler gewesen bin, der ich gerannt bin als Pharisäer, auch noch in der großen Annahme, ich würde Gott einen Dienst tun, aber ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Aber den Einzelnen widerfährt es von Gott her, dass das Wort, das seltene Wort, ihnen zu einem überaus wichtigen Wort wird. Das passiert auch heute. Das kann auch in unserem Leben und den Menschen unserer Tage so passieren. Äußerlich zum Tempel gehören, das ist die eine Seite. Aber innerlich geheiligt zu sein, das ist die andere Seite. Und das muss uns Gott wirklich in unser Leben hineinschenken, dass wir, die wir sonst auch ganz schnell geneigt sind, das Wort vom Kreuz für eine Torheit und für einen Skandal zu halten. Aber darin zu entdecken, dass genau das Wort ist, in dem unsere Rettung liegt für uns und für eine ganze Welt. Es mag, ihr Lieben, die kleine Herde sein, inmitten der großen äußerlichen Schar, die unser Herr sich zu seiner Ehre in der Weise auch erhält, dass er sie immer wieder zu seinem Wort hinführt und das Wort bei ihnen nichts Seltenes sein lässt. Es ist gerade Gottes Art, 1. Korinther 1, dass er die Törichten und die Schwachen und die Geringen erwählt. Bis heute. Und da beginnt er ausgerechnet mit dem Samuel und vielleicht bist du dabei und ich dabei, dass er uns Gottes Wort, sein Wort, immer wieder groß macht, wertvoll macht und wichtig macht. Und ein drittes und letztes noch für uns heute. Das aktuelle Wort Gottes ist das alte Wort. Samuel wird nach 3 Fehlschlägen erneut gerufen. Also 2, dann dritten hat es dann endlich gefunkt. Gott lässt nicht locker, sondern er ruft immer wieder bei denen, die er rufen will. Und die erreicht er auch. Rede, denn dein Knecht hört. Und da wird Samuel nun allerdings mit einer dynamitgeladenen Botschaft betraut, die es in sich hat. Ein Gerichtswort gegenüber seinem geistlichen Ziehvater, dem Priester Eli, dem es schon einmal von einem namenlosen Gottesmann, Kapitel 2 im 1. Samuel-Buch, gesagt worden ist, weil deine Söhne Schindluder treiben mit ihrem Amt und in ihrem Amt und in dieser Weise schuldig werden vor mir, soll mein Gericht über sie ergehen. Das Gleiche erfährt der Samuel noch einmal und wird es dann auch auf Bitte des Eli hin ihm auch sagen. Also priesterliche Schuld, Schuld von denen, die in irgendeiner Weise auch eine leitende Aufgabe innerhalb der Gemeinde wahrnehmen, ist eine ganz besonders schwere Schuld, weil sich andere daran auch ein Vorbild und ein Beispiel nehmen. Und es ist aber auch nicht übertrieben, dass jeder von uns an und für sich für andere auch irgendwie eine Vorbildwirkung hat. Beginnt in der Familie, geht weiter in der Nachbarschaft und irgendwo eben anders auch im Berufsleben. Vorbildwirkung, Gemeindeälteste, der Apostel Paulus hat es mal besonders deutlich auch ausgesprochen im 1. Timotheusbrief, wo es um die Bischöfe und die Diakone geht, die eben auch angemahnt werden zu einem Leben, das Christus gemäß ist. Und so wird das alte Wort, das schon an die Gemeinde Israel ergangen ist, wieder erneuert und es wird wieder ins Gedächtnis gerufen. Etwa solche Worte will ich uns mal nennen, wie im 3. Buch Mose, Levitikus im Kapitel 10, da heißt es unter anderem, ihr sollt unterscheiden, was heilig und unheilig, was unrein und rein ist und Israel lehren alle Ordnungen, die der Herr ihnen durch Mose verkündigt hat. Dass das Ganze auch im Priesteramt immer schon eine ganz schön angespannte Angelegenheit gewesen ist und eine schuldvolle Angelegenheit, das zeigt auch die Tatsache, dass schon die Söhne von Aaron, Nadab und Abihu mit fremdem Feuer an den Altar getreten sind, so wie es Gott verboten hatte und die sich auf diese Weise schuldig gemacht haben. Nun ähnlich bei den Söhnen des Eli, sie sind schuldig geworden und das Gerichtswort, das alte Wort, wird erneuert. Die beiden Söhne des Eli kommen im Krieg gegen die Philister um, die Bundeslade wird in Philisterhand weggeführt und als der Eli das erfährt, diesen Frontbericht, da kippt er selber vom Stuhl und fällt um und ist tot. Also Gottes Gerichtswort. Das seltene Wort. Und wisst ihr, das seltene Wort, das ist nicht nur hier an dieser Stelle selten in unserem Bibelbericht, sondern wer seine Bibel kennt, weiß auch, als sich der junge Josia in der Königszeit dran gemacht hat, den Tempel zu renovieren, zu restaurieren, wird dort sage und schreibe das Wort Gottes erstmal gefunden. Wahrscheinlich handelt es sich um das Deuteronomium, ist eine Sache für sich. Also das Wort Gottes wird wieder gefunden, scheinbar auch verschollen gegangen. Was ist das für eine schlimme Sache, wenn Gottes Wort verloren geht, wenn es zwar noch da ist, aber irgendwie verschollen, nicht keine Beachtung mehr findet. Es ist das alte Wort. Es ist das Wort, um das es geht. Aber gerade in diesem Wort liegt unser Heil. Gerade in diesem Wort liegt für uns die Wegweisung, die wir für unser Leben brauchen. Gerade in diesem Wort finden wir das Zeugnis von unserem Herrn Jesus Christus, der Heiland dieser Welt und der Heiland unseres Lebens, denn in Christus ist alles Ja und Amen Gottes beschlossen. Wir haben auf keine neue Offenbarung zu hoffen und zu warten. Uns ist alles im Worte Gottes gesagt. Das alte Wort ist das immer neu aktuelle Wort. Und ich kann es nur jedem von uns raten, sich mit auf dieses Wort einzulassen. Das Wort auch im persönlichen Leben nicht selten sein zu lassen, sondern immer wieder zu diesem Wort, nach diesem Wort zu greifen, dieses Wort zu lesen und auf dieses Wort zu hören. Und was die Gemeinde anbetrifft, die wirkliche Kerngemeinde, die erwählte Gemeinde unseres Herrn, von ihr gilt nach wie vor das Wort aus dem 1. Timotheusbrief im Kapitel 3. Sie ist ja ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit und hat das Geheimnis des Glaubens zu verwahren. Und deshalb auch diese Ermutigung: Lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Dann kommt auch noch die Musik, die Psalmen und so. Aber lasset das Wort, eben auch das gesprochene Wort und das Wort in der Musik, lasst das reichlich unter euch wohnen. Und wenn wir über das seltene Wort heute nachgedacht haben, dann lasst es unter uns so sein. Der Herr mag es uns schenken, dass das seltene Wort bei uns nicht selten sei, sondern dass es bei uns reichlich in unserem Leben immer und immer wieder vorkommt, uns Wegweisung, Richtungsweisung ist für unser Leben. Jesus Christus selber. Amen. Lasst uns miteinander beten. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, wir danken dir durch deinen lieben Sohn, unserem Herrn Jesus Christus, dass du mit uns Menschen durch dein Wort redest. Und dass du uns da auch nicht in Ruhe lässt, sondern dass du immer und immer wieder an uns herantrittst mit deinem Wort. Hilf, dass wir nicht schwerhörig sind oder schwerhörig werden, sondern dass wir immer wieder neu nach deinem Wort greifen und mach durch deinen Geist dein Wort auch in unserem Leben immer wieder groß. Lass uns Leute sein mit deinem Wort, als Einzelne, jeder für uns auch zu Hause, aber auch als Gemeinde, die du dir berufen hast. Lass uns Leute sein, die mit deinem Wort unterwegs sind, die auf dieses Wort hören, die es gerne hören, heilig halten und lernen. Amen.